Ich bin Johanna Jahnke und das ist die wundersame Fahrradwelt. Ich treffe mich hier mit klugen und inspirierenden Menschen aus der Bikepacking-, Gravel- und Ultracycling-Szene, die mich aus irgendeinem Grund neugierig gemacht haben. Mich interessiert, wer sie sind, was sie bewegt und wie sie ihre Abenteuer angehen. Wir sprechen über Vorbereitung, Training, Equipment, Technik und den wichtigen Faktor mentale Stärke. Die wundersame Fahrradwelt soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Und hier ist sie, die zweite Episode nach der Sommerpause. Es ist der 14. September und in Hamburg wird's Herbst. Kaum zu glauben, dass es im Taunus vor 2 Wochen noch 30 Grad hatte. Dort war Jule Rallt unterwegs, bei ihrem ersten Bikepacking-Event ever. Da ich sonst in erster Linie alte Bikepacking-HäsInnen zu Gast habe, dachte ich, nutzen wir diese Gelegenheit und sprechen darüber, wie das eigentlich ist. Also zum ersten Mal mit Taschen am Rad, Zelt und Schlafsack eine Bikepacking-Tour zu fahren. Das Besondere an dieser Tour, es war natürlich nicht irgendeine, sondern der Tor Komoot Women's Bikepacking Weekender, Taunus Teaser Edition. Ja, ich weiß, ein langer Name, aber jeder Begriff ist sorgfältig ausgewählt und dahinter versteckt sich das erste Flinter Bikepacking Event, das The Women All Ride in Kooperation mit Komoot und dem Taunus Bikepacking Event ins Leben gerufen hat. Aber zurück zu unserer Protagonistin. Jule radelte also romantisch durch den Taunus und ist mit reichlich Eindrücken, Tipps, Beobachtungen und Begegnungen zurückgekommen, die sie in dieser Episode mit uns teilt. Es war mir ein Podcastfest und ich hoffe, es ist ein ebensolches für euch. Bevor es aber mit dem Interview losgeht, möchte ich euch den Supporter der Episode vorstellen, Craft Sportswear. Craft entwickelt und produziert seit 1977 funktionelle Bekleidung für schweißtreibende Ausdauersportarten, also genau für uns RadsportlerInnen. Der Spezialist für technische Sportbekleidung wurde im schwedischen Borås gegründet. Dort ist auch heute noch der Sitz der Marke. Und ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich damals, als ich in Stockholm mein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht habe, mich mit Craft Funktionswäsche ausgestattet habe, also Oberteil und Unterteil. Und das bis vor wirklich wenigen Jahren, also bis ich es eigentlich durch neuere Sachen ersetzt habe, tatsächlich noch im Schrank hatte. Und das spricht da, glaube ich, auch definitiv für die Qualität. Ich glaube, mir haben die Sachen auch einfach nicht mehr gepasst, weil ich damals zu Rugby-Zeiten ein bisschen mehr gewogen habe. Und es wird ja jetzt wieder herbstlich frisch. Es kann auch mal regnen. Wind soll es ja auch geben, besonders hier im Norden. Und da ist es natürlich an der Zeit, sich über ein gutes Base Layer Gedanken zu machen. Und ich habe davon jetzt schon 2 getestet, also seit Anfang des Jahres teste ich ein paar Craft-Teile und bin begeistert von den Base-Layern. Es gibt da 2, die ich besonders hervorheben möchte, und zwar das Craft Active Extreme Longsleeve. Das gibt es in unterschiedlichen Farben. Und dann gibt es das Craft Active Extreme Longsleeve mit Wind Protection. Davon hatte ich auch schon mal erzählt. Das ist ein Longsleeve, wo es vorne an der Brust sogar noch so ein Windschild gibt. Das finde ich auch super praktisch, weil ja, es ist frisch, aber man will ja auch nicht schwitzen. Und deswegen macht man halt manchmal, zumindest mache ich das so, tatsächlich dann auch nach einiger Zeit gerne mal auch eine Jacke auf, damit ich ein bisschen lüfte. Und dann ist die Brust nicht mehr so gut geschützt. Und gerade hier, wenn man im Norden hier irgendwie am Deich fährt oder einfach ungeschützt, ich glaube im Süden in den Bergen ist das immer noch mal ein bisschen was anderes, wobei auf der Abfahrt das Gleiche gilt. Aber dann ist man so dem Wind ausgesetzt. Und als ich noch Anfängerin war, bin ich ganz oft schnell erkältet gewesen. Und das lag genau daran. Ich hatte noch keine Weste, ich wusste nicht, dass das sinnvoll ist und hatte eben nichts vor der Brust und bin einfach schnell ausgekühlt. Und da gibt es eben Base Layer von Craft, das vorne ein Windschild drin hat. Finde ich super, kann ich echt richtig empfehlen. Und das Tolle ist auch, dass es zum Teil aus Ocean Plastic besteht und zum Teil aus recyceltem Plastik. Ich verlinke euch da mal das Wind Long Sleeve, da könnt ihr auch sehen, wie groß die Anteile sind. Das ist jetzt auch nicht wenig, aber ich will es einfach aus Transparenzgründen sagen. Es ist nicht komplett recycelt, aber ich achte da halt drauf und wenn, dann wähle ich halt eher die Recycled-Variante als die andere. Vielen Dank an Craft Sportswear für die tolle Unterstützung dieses Jahr. Und genau, ich bin gespannt, ob ich da noch ein paar weitere Sachen vorstellen kann. Aktuell sind es die Base Layer, die ich aber auch persönlich wirklich richtig gut finde. Ja, und der zweite Supporter dieser Episode ist Komoot. Da sage ich jetzt gar nicht so viel, nur eine Sache. Da werdet ihr euch im Interview auch, glaube ich, ganz gut einen eigenen Eindruck machen. Ich finde es halt richtig gut, dass Komoot schon seit einiger Zeit und immer mehr versucht, sich für Diversität in der Fahrradwelt einzusetzen. Der Bikepacking Weekender, über den wir jetzt sprechen, ist für Flinter gedacht gewesen. Auch in anderen Bereichen setzen sie sich ein und ich finde es einfach toll, dass da so ein Augenmerk drauf liegt und dass da wirklich Zeit und auch Geld investiert wird, um genau solche Events zu ermöglichen. Und ja, da wollte ich mich auch einfach nochmal bedanken. Ich war jetzt bei diesem Event direkt involviert, da ich die Kommunikation und quasi die Schnittstelle zwischen The Women All Right und Komoot war und mitorganisiert habe. Ihr wisst ja, diese Themen liegen mir am Herzen und es ist toll, mit so einem Partner zusammenzuarbeiten, der da auch Wert drauf legt. Ja, und jetzt habe ich genug gesabbelt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview mit Jule Radl, die ihr auch schon kennt, mit der ich vor 2 Jahren relativ ausführlich über ihre Liebe zum Radsport gesprochen habe. Auch ein Podcast, den ihr gerne noch mal hören könnt, wenn ihr das noch nicht getan habt. Aber jetzt erstmal los geht's. Bikepacking im Taunus mit Jule Radl und ihren Eindrücken von ihrer allerersten Bikepacking-Tour. Ganz viel Spaß. Jule war gerade im Taunus und hat dort ihre erste Bikepacking-Tour gemacht. Und darüber dachte ich, sprechen wir, weil Jule eigentlich eine total erfahrene Radsportlerin ist, aber noch nie Bikepacken gewesen. Und deswegen haben wir das jetzt als Anlass genommen, mal darüber zu sprechen, wie man eigentlich so eine allererste Bikepacking-Tour angeht. Da hat sich das Event natürlich mega angeboten. Und darüber sprechen wir heute. Wir sprechen darüber, wie es ist, ein Flinter-Event mitzufahren. Jetzt würde ich dich bitten, Jule, dich einmal ganz kurz vorzustellen.
Ja, schön. Ich freue mich auf jeden Fall. Hallo erstmal dir und allen lieben Menschen da draußen, die uns lauschen. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen übers Bikepacken plaudern können, jetzt wo ich dem Club beigehöre. Ja, mein Name ist Jule, hast du schon gesagt. Die meisten kennen mich unter dem Nachnamen Radelt. Und seit ungefähr 15 Jahren bin ich irgendwie im Radsportzirkus unterwegs, angefangen mit Rennradrennen, Mountainbike-Rennen, Marathon, Klappräder, ein bisschen Bahnfahren zwischendurch mal ausprobiert und mittlerweile sind wir auch mit einem Cargo-Bike unterwegs hier in Essen. Da wohne ich mit meiner Frau und meiner mittlerweile 3,5-jährigen Tochter. Und ja, das Rad bestimmt mehr oder weniger unseren Alltag zu großen Teilen mit. Ja.
Guck mal, lag ich doch mit den 15 Jahren gar nicht so schlecht. Ich meine nämlich, dass du beim letzten Mal 13 Jahre gesagt hast, und das ist ja jetzt schon 2 Jahre her, dass du im Podcast warst. Der Radsport und das Glück, eine Episode, die man auch immer wieder hören kann. Ich verlinke sie auch hier nochmal in den Shownotes. Eine ganz tolle Episode, in der wir allgemein über den Radsport gesprochen haben und warum der dich, mich auch, uns alle irgendwie so glücklich macht. Denke ich noch gerne dran zurück. Könnte ich mir eigentlich auch mal wieder anhören.
Ich kriege auch ab und zu noch Nachrichten geschickt, wenn jemand den Podcast tatsächlich gefunden und gehört hat und sich darüber freut, freue ich mich auch immer wieder.
Ja, das ist ja so der Effekt, ne? Menschen, die den Podcast, also die wundersame Fahrradwelt jetzt neu finden, nicht selten fangen die dann an, die alten Episoden nochmal nachzuhören. Und das kann ich auch empfehlen, nicht nur, weil es mein Podcast ist und ich natürlich mich freue, wenn ihr den hört, sondern die sind halt auch alle irgendwie aktuell. Ne? Es sei denn, ich habe natürlich irgendwo wie den Orbit ein Rennen begleitet. Das ist, also selbst die kann man sich nochmal anhören. Aber wenn einen das Thema interessiert, gibt Leute, die starten dann bei Episode 1 und hören einmal durch. Darum soll es aber jetzt gar nicht gehen. Es geht um den Taunus Bikepacking Teaser. Teaser, weil das ist eine circa 300 Kilometer lange Gravel-Route mit ordentlich Höhenmeter, also auf 100 Kilometer kommen immer 2000 Höhenmeter, so im Schnitt. Es geht also ordentlich hoch und runter. Und der Taunus Bikepacking Teaser wurde irgendwann von Jesko von Werthern ins Leben gerufen, weil der gesagt hat, es braucht für sein Taunus Bikepacking Event, das jährlich stattfindet, das 1000 Kilometer lang ist, einfach eine quasi Proberunde, damit die Fahrenden wissen, auf was sie sich einlassen können oder mal antesten können, ob das was für sie ist. Und deswegen hat Jesko den Taunus Bikepacking Teaser ins Leben gerufen, in der Nähe von Frankfurt in Eppstein. Man kann aber natürlich überall auf der Route starten. Und der erfreut sich großer Beliebtheit, der wird immer wieder gefahren. Und dieses Jahr eben als Event auch von uns. Ich konnte ja dann leider nicht mit, da kommen wir vielleicht später auch noch drauf zu sprechen. Aber mit gedacht, bei dem letzten Taunus Bikepacking Event sind nämlich relativ wenig Flinter am Start gewesen und da haben wir uns ein bisschen gefragt, ne, was kann man machen, wie kann man irgendwie dafür Werbung machen beziehungsweise auch eine Hürde nehmen. Und daraufhin ist dann zusammen mit Komoot, die, würde ich auch sagen, so die große Orga übernommen haben. Ich war da mit an Bord, Jesko und noch andere. Wir als The Women All Right Kollektiv haben auch Werbung gemacht, genau, um ein Event anzubieten, bei dem sich Flinter mit tatsächlich erster Bikepacking-Erfahrung testen können. Gut, dass wir dir das jetzt erst sagen, Jule.
Sonst hätte ich gar nicht mitmachen.
Genau, wir hätten dann nämlich eben im Vorgespräch darüber gesprochen, weil du hast nämlich erzählt und da bin ich gleich ganz gespannt, was die Auswertung ist, wer da denn letztendlich überhaupt so dabei war. Wir waren circa, oder ihr wart circa 30 Flinter, und du hast dich gefragt, wer ist da denn letztendlich mitgefahren, wie viel Erfahrung hatten denn die TeilnehmerInnen? Und warst dann überrascht und dann habe ich dir gesagt, ja, weil es waren ein paar neue. Vielleicht sagst du einmal kurz, was bei deiner Recherche oder bei deiner Umfrage, bei deiner Studie herausgekommen ist.
Genau, ja. Ich habe gestern spontan mal in unsere Gruppe gefragt, die sich bei WhatsApp gebildet hatte oder gebildet wurde durch netterweise Isabel, die auch dazu diente, im Vorfeld schon relativ viele Fragen zu stellen, die so einen beschäftigen, wenn man so eine Bikepacking-Reise plant. Und ja, da habe ich gestern kurz gefragt, für welche der Personen es die Bikepacking-Erfahrung war mit mehr als einer Übernachtung und wer quasi schon Profi ist. Genau. Und ja, es haben sich insgesamt 19 Personen zurückgemeldet, wovon drei gesagt haben, dass es ihre erste Bikepacking-Erfahrung war. Genau. Und dann hatten wir noch die Profi-Fraktion, die mit dem höchsten Anteil von 13 Personen sich beteiligt hat und dann noch drei, die schon mal mit, also ich schätze mal, mit einer einmaligen Übernachtung irgendwo ihre Route geplant haben. Ist aber nicht die Aussage gefallen, ob es dann in einem Zelt stattgefunden hat, die Übernachtung, oder in einem Hotel oder ohne Zelt oder wie auch immer, genau.
Also das Spannende war ja bei diesem Event, dass alles möglich gewesen wäre. Also der Taunus ist ja dicht besiedelt, das heißt, dadurch, dass Jesko sich so gut auskennt, fährt man zwar die ganze Zeit total schön Offroad, aber kommt halt immer wieder auch durch Orte durch, wo es auch Hotels gibt. Na, im August, so in der Hauptferienzeit, muss man vielleicht ein bisschen voraus planen. Aber ich glaube, selbst spontan habt ihr da in einer Nacht ja auch was gefunden. Ne? Ansonsten gibt es Campingplätze oder Shelter. Also alles ist möglich. Oder Wildcampen im Zweifel, das ist ja immer toleriert, wenn man nichts mehr findet. Darf man ja für eine Nacht auch, ich weiß gar nicht, im Zelt direkt. Da kannst du vielleicht was zu sagen, wie das da im Taunus ist mit dem Wildcamp. Da muss man ja wirklich aufpassen und auch sehr rücksichtsvoll sein. Optimalerweise macht man das um so eine Hütte rum, wo eh dann Menschen sind. Wie habt ihr das gemacht?
Ja, also grundsätzlich kann man vielleicht nochmal vorweg sagen zur Strecke tatsächlich, dass die auch wirklich super gut aufgebaut ist, so dass man, wie du gesagt hast, halt relativ häufig durch Orte kommt oder zu Orten abbiegen kann, wo man wirklich auch alles findet, was man braucht. Also vom Bäcker über Apotheke bis zu einem Bahnhof, falls man wirklich irgendwie die Fahrt abbrechen muss. Und ein Haufen von Campingplätzen auch an den Routen selbst, auch Ferienwohnungen und wirklich viele Unterkünfte. Ich habe mich da im Vorfeld auch ein bisschen beschäftigt und die Karte analysiert. Was einem dann am Ende natürlich aber auch nichts bringt, wenn dann plötzlich ein Campingplatz voll ist und einen nicht mehr übernachten lassen möchte, oder plötzlich ein Shelter belagert ist von einer Partygesellschaft rund um einen Segelflug, Kunstflug, Modellflugplatz irgendwie, so dass man dann irgendwie andere Lösungen finden muss. Genau. Und ich wusste jetzt natürlich auch nicht, okay, mache ich jetzt was Verbotenes? Wenn ich mein Zelt hier in die Büsche werfe, sozusagen. Und ich bin die ganze Route eigentlich gemeinsam mit Eva gefahren, auch aus unserem Kollektiv. Und mit ihr hatte ich ein Profi an der Seite, was das Thema Bikepacken anbelangt. Und hab sie dann mal ganz vorsichtig gefragt, ob man denn jetzt überhaupt hier irgendwie so zelten dürfe, und sagte, ja, schon irgendwie so am Shelter ist halt super. Eigentlich wird das dann geduldet, wenn auch mehr Personen so ein Shelter belagern, als so ein Shelter eigentlich fassen kann, und dann drumherum halt noch Zelte aufgebaut werden. Aber grundsätzlich Wildcampen ist in Deutschland nicht gestattet, wenn ich es richtig verstanden habe. Also genau, darum ist es natürlich dann so ein bisschen spannend mit dem Gedanken im Hintergrund, wo werden wir jetzt schlafen? Weil am ersten Tag sind wir tatsächlich zu einem Shelter gefahren, weil der Campingplatz, den wir ansteuern wollten, halt eben wegen Überfüllung geschlossen war. Und so sind wir quasi noch in den zweiten Tag reingefahren zu einem Shelter, der, glaube ich, so 5, 6 Kilometer auf der Strecke, also auf dem zweiten Track lag. Und den Gedanken hat natürlich auch noch einige andere, sodass der Shelter von den bivakierenden Menschen genutzt wurde, und alle, die ein Zelt dabei hatten, ihr Zelt halt irgendwie drumherum aufgebaut haben. Und da sind schon einige Zelte zusammengekommen. Und es kam dann auch, also direkt nebenan waren ein kleines Flüsschen und eine Wiese mit Schafen, die sich auch sehr angeregt unterhalten haben. Und der Schäfer, der kam noch an dem Abend, und wir sind alle einmal kurz in so eine Schockstarre verfallen. Wir dachten, oh Gott, der kommt jetzt wegen uns, aber er wollte nur seine Schäfchen hüten. Und hat uns auch registriert, ist dann aber auch wieder von dannen gezogen. Kurz natürlich der Moment war, oh Gott, jetzt kommt der und jetzt müssen wir alles wieder einpacken. Und ich hatte schon so einen innerlichen Burnout, weil ich gedacht habe, jetzt muss ich wieder alles irgendwie in meine Taschen stopfen und wir müssen weiterfahren. Und irgendwie war der Tag auch schon ziemlich lang. Und ja, es ist aber alles gut gegangen, und es war natürlich auch sehr, sehr dankbar, genau, dass das dann so geklappt hat, wie wir uns das auch vorgestellt haben. Und vor allem war es auch irgendwie total gesellig, dann mit so vielen dann auch dort zu sein. Ja.
Ja, man muss dazu sagen, dass wir ja eigentlich die Campingplätze vorher gefragt haben, ne? Ob das in Ordnung sein wird, wenn da ein paar mehr ankommen. Deswegen war das total unerwartet, dass die nun gesagt haben, nee, ist voll. Also habe ich auch so noch nie erlebt. Also ein Zelt oder irgendwas Kleines kriegt man ja eigentlich immer noch unter, auch ein paar mehr. Das finde ich wirklich interessant. Also, dass die dann irgendwie gesagt haben, sie sind voll.
Ja, das ist schon sehr spannend. Im späteren Verlauf ist das noch einmal passiert, dass der Campingplatz voll war. Das war schon am zweiten Tag, glaube ich. Also, ich habe so ein bisschen so mit meiner Erinnerung zu kämpfen, weil es ist so viel passiert in den 4 Tagen, dass ich erstmal das Gefühl habe, irgendwie, es waren 3 Wochen. Das dann nachher wieder zu separieren ist auf jeden Fall sehr spannend, merke ich gerade. Aber es war der zweite Tag, wo auch ein der Campingplatz gesagt hat, okay, unsere Kapazitäten sind begrenzt und an dem Tag hatten wir aber uns schon überlegt gehabt, dass wir wahrscheinlich irgendwie uns ein Hotel suchen, weil Regen angekündigt war. Auch eine relativ, also so eine Parzelle, die da über uns drüber fliegen sollte, zumindest laut meiner App. Es gab auch Apps, die haben das Gegenteil behauptet und die hatten dann im Endeffekt auch recht, also wie man es macht, ne? Aber ich war gesundheitlich auch ein bisschen angeschlagen, so dass ich gedacht habe, okay, wenn es jetzt noch regnet, irgendwie meine Nacht irgendwie im Trockenen und Duschen und vielleicht ein bisschen mehr Tiefschlaf als 30 Minuten tun mir bestimmt ganz gut, sodass wir eh halt ein Hotel auf dem Schirm hatten. Das hatten wir uns dann rausgesucht, was ein paar Kilometer weiter wieder in der nächsten Strecke lag sozusagen. Und wir sind aber auch an dem Campingplatz vorbeigekommen, der behauptet hat, die Kapazitäten werden erschöpft und haben da auch noch mit einigen anderen dann gestanden und beratschlagt, was zu tun ist und mussten dann feststellen, dass der Campingplatz riesig war und da auch noch sehr viel Platz war. Und nachher hat sich dann auch rausgestellt, es lag gar nicht am Platz, sondern an der Angst der Betreiber, dass die sanitären Anlagen von uns geflutet werden und aufgrund dessen dann ihre Dauercamper-Gäste und immer wiederkehrenden Jahresgäste sich dadurch gestört fühlen und, weiß ich nicht, sich riesengroße Schlangen bilden, die diese dann vertreiben. Und ja, da waren wir doch etwas erstaunt darüber, weil jeder, der das hört, wahrscheinlich auch sofort irgendwie flexible Lösungen parat hat, um solche Probleme, wenn sie denn überhaupt entstehen, irgendwie zu lösen mit, keine Ahnung, irgendwelchen Zeitmöglichkeiten, die also irgendwie zu sagen, hey, wenn ihr jetzt mit einer größeren Gruppe kommt, hier, wir haben hier, unsere Gäste gehen alle zwischen 18 und 20 Uhr aufs Klo, versucht doch irgendwie dann nach 20 Uhr aufs Klo zu gehen oder so. Oder zu duschen oder wie auch immer. Ja, also sowas geht halt auch. Das war schon ein bisschen spannend. Und dann war noch, also der Campingplatz lag da noch in der Senke. Es gab auch keinen Empfang, sodass man sich hätte gegenseitig irgendwie noch gut informieren können. Man musste dann immer ein bisschen weiter rausfahren. Da war das mit der Kommunikation noch ein bisschen schwierig. Aber ja, wir sind dann einfach weitergefahren. Das hat halt auch super geklappt. Und ein paar sind auf dem Campingplatz untergekommen. Der Rest hat sich irgendwie noch in einem Shelter, glaube ich, und ein paar irgendwie so Schläfplätzchen gefunden. Also ich habe nicht gehört, dass irgendwer schlecht geschlafen hätte aufgrund dieser Situation. Es gab für alles Lösungen.
Ja, voll gut. Jetzt würde ich gerne einmal noch mal was zu dem Format dieses Events sagen, weil nicht, dass es jetzt irgendwie auf schlechte Planung oder so zurückgeführt wird. Geplant war quasi nur der gemeinsame Start, das gemeinsame Frühstück, das hat Komoot spendiert netterweise, die erste Nacht, bevor es losgeht und dann die Finisher-Party. Das heißt, alles, was dazwischen geschah, war quasi frei. Die Routenplanung hatte Jesko halt, um noch zusätzlich Hilfestellung zu geben, so aufgeteilt, also in vier einzelne Tracks, die alle an einem der Campingplätze endeten. Letztendlich habt ihr, glaube ich, dann gar keinen von denen genutzt. Oder habt ihr irgendeinen von denen genutzt?
Also die Gruppe, mit der ich unterwegs war sozusagen, wir eigentlich nicht. Aber ja, die ihre ihre Kloprobleme da hatten, das war schon ein geplanter und ein Teil davon, also Teil von uns ist auch dort gewesen.
Ja, okay. Nur, dass das irgendwie nicht hier missverstanden wird, ne? Also, und ich denke mal, wenn man nicht gerade in der Hauptsaison, also August ist natürlich mitten in den Sommerferien, gerade im Süden, da haben alle Sommerferien, wenn man da so ein bisschen außerhalb plant, weil die Strecke gibt es ja und die kann man auch wirklich empfehlen, die auch so nachzufahren, kann man zu jedem Zeitpunkt machen. Eben wenn es nicht gerade in den Sommerferien ist, sollte das, denke ich, auch kein Problem sein, auch auf diesen Campingplätzen zu bleiben. Na, eine Sache ist, dass der letzte Campingplatz ist so, dass die quasi letzte Etappe dann sehr lang ist und die vorletzte nicht so lang, weil es da einfach keinen Campingplatz mehr gab. Da muss man gucken, ob das für einen so passt. Aber wir sind schon mittendrin und ich dachte, wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Ich finde es gut, dass wir gleich wissen, was kann da auch alles in Anführungsstrichen schief gehen. Man muss ja auch bereit sein für gewisse Flexibilität. Es ist kein vorgebuchter All-Inclusive-Urlaub, So. Es ist auch eine Art All-Inclusive, aber es ist eben so, dass man doch häufiger mal flexibel auf Dinge reagieren muss. Aber ich würde jetzt gerade nochmal zurückgehen. Du als eine erfahrene Radsportlerin, wie wusst, also fitnesstechnisch würde das kein Problem sein für dich, auch mit Gepäck da hoch und runter zu fahren. Klar, wenn man ein bisschen angeschlagen ist, muss man das mit einberechnen. Das geht aber ja jeder Person so, die sowas fährt. Aber trotzdem, du hast dich angemeldet, weil wir natürlich dich alle dazu genötigt haben, nein, weil du Bock hattest. Und dann, wie bist du dann vorgegangen? Also, wie plant man sein erstes Bikepacking-Abenteuer?
Das ist eine sehr große Frage. Also erstmal, um da nochmal vielleicht anzuklicken, ich war mir gar nicht so sicher, ob ich das so doll, also gut geschafft bekomme mit der Strecke und den Höhenmetern, weil es ist auch schon ziemlich lange her, dass ich überhaupt mehrere Tage am Stück viele Kilometer mit vielen Höhenmetern absolviert habe, sage ich mal, weil ja seitdem hier auch die Mama Challenge läuft, die Zeiten doch etwas anders liegen. Und ja, ich bezeichne mich immer selber ja gerne so als Tretschwein. Ich fahre kurz und schnell und weniger lang und langsam. Darum hatte ich schon so ein bisschen so, ha, wird mir das wohl gut liegen oder nicht, oder ne, habe ich ab Tag 3 vielleicht dann auch nur noch Krämpfe und dann mit Blick aufs Wetter irgendwie 30 Grad und mehr. Wow, da war ich schon, schon ein bisschen ehrfürchtig auch. Also klar, man weiß natürlich über die Jahre auch, was der Körper schon alles mal geschafft hat, aber so kurz vorm Event verliert man dann doch also ein bisschen Vertrauen darin, weil man es auch schon einfach lange nicht gemacht hat. Ja, genau. Das hat natürlich dazu geführt, dass es einen gewissen Spannungsbogen gab, auch auf die Leistung bezogen natürlich. Und ja, aber ich wollte das dann einfach auch auf mich zukommen lassen. Genau. Ja. Und ja, wie kommt es überhaupt zu sowas? Ich glaube, so der erste Gedanke, das überhaupt machen zu wollen, der ist noch gar nicht so alt. Also ich kann jetzt nicht sagen, Mensch, ich stelle mir schon mein ganzes Leben ein Bikepacking-Abenteuer vor, was da draußen auf mich wartet, weil ich, glaube ich, gar nicht so richtig so ein Bikepacking-Typ bin. Also ich schlafe tatsächlich ganz gerne in Betten und weniger gerne in Zelten und ich mag es eigentlich auch nicht so klamm und feucht und das hat man ja beim Zelten eigentlich auch meistens und ja, von daher habe ich mich damit auch ein bisschen selbst überrascht und ich glaube, gecatcht hat mich tatsächlich ja, so ein bisschen die Bikepacking-Werbung, die stattgefunden hat innerhalb der letzten 3 Jahre und vor allem auch während der Pandemie, wo gefühlt irgendwie alle rausgezogen sind in die Natur, in die Freiheit, in das grenzenlose Abenteuer vor der Haustür. Und ja, ich war da schon schwer begeistert, weil ich auch ganz gerne die Abenteuer direkt vor der Haustür suche, ohne halt weite Wege zurückzulegen, bis ich mein Abenteuer ankomme, weil ich glaube, dass ganz viele Abenteuer ganz nah an uns dran sind, die wir ganz gerne übersehen. Und ja, diese ganzen, ich meine, Instagram spielt wahrscheinlich auch eine sehr große Rolle. Man bekommt in seine Timeline ständig Bilder geflutet von romantischen Sonnenuntergängen, deren Lichtstrahl unterbrochen wird von irgendeiner Kaffeetasse, die da noch mit ins Bild gehalten wird. Ja, oder ja. Ich sag mal, ganze Szenen mit, wo das Fahrrad halt noch nicht mit drinne liegt. Und ja, man bekommt ja sofort dieses Gefühl von irgendwie, das möchte ich gerne auch mal haben. Das sieht so gemütlich aus. Und was ist denn da überhaupt dran an diesem gemütlichen Gefühl, was mir da suggeriert, also, ne, das, was ich da so anschleicht. Ich glaube, viele hatten es in der Zeit auch generell auch so mit Campingurlaub und mit einem Camper unterwegs zu sein. Ich glaube, das ist sehr ähnlich. Viele denken so, oh, die große Freiheit wartet, ich brauche nur einen Campingbus oder die große Freiheit wartet, ich nehme mein Fahrrad, schnalle mir Taschen dran und begebe mich in die Freiheit. So. Und dann habe ich mich gefragt, wie frei ist denn diese Freiheit, die man da immer sieht und dann auch so durch die Bilder halt fühlt und die Emotionen, die so auftauchen? Und ja, war eigentlich eher neugierig auch, wie viel Romantik in diesem Bikepacking halt drinne steckt. Und ja, ob es mir überhaupt möglich ist, auch noch romantische Gedanken zu haben und in diesen, ich sag mal, ja, auf dieser Strecke mit und was für Probleme überhaupt auftauchen, die mir verschwiegen werden von diesem Instagram und von diesen ganzen Menschen, die das ständig machen. Ja, genau. Und ich glaube, also ja, ich glaube schon, dass das so auch mit ausschlaggebend war, ja, das gerne mal auszuprobieren. Ja.
Das
und dann kam der Teaser.
Wollte ich gerade sagen, das hättest du ja auch die letzten 3 Jahre schon machen können im Grunde, ne?
Das stimmt. Ja, es ist dann so, wie es ist. Man wartet irgendwie auf eine Gelegenheit, ne? Und die Gelegenheit bot sich dann natürlich mit dem Teaser. Und ich bin manchmal eine Freundin von diesem Einfachmachen und manchmal aber auch nicht. Und ich sag mal, diese Einfachmachen-Bewegung, die sich so ein bisschen entwickelt hat, die steht bei mir so ein bisschen in der Kritik, weil nicht jeder Mensch dafür gemacht ist, dieses Einfachmachen zu verfolgen, aufgrund von ja persönlicher Geschichte oder einfach ja persönlichen Charakter einfach vielleicht und die sich unter Druck gesetzt fühlen durch so etwas. Und ich finde, wenn ein Rahmen geschaffen wird, wo man etwas Neues macht, einfach mal macht, in einem Rahmen, der aber sicher ist, ja, habe ich da noch größere Ambitionen, da mitmachen zu wollen eigentlich, weil ich weiß, ich bin halt sicher. Ich bin, es gibt noch. Also ne, die Route war sozusagen ein vorgeplantes Angebot, diese zu nutzen. Alles kann, nichts muss sozusagen. Es waren weitere Personen da, wo man halt weiß, man findet sich oder man findet sich auch nicht, wenn man nicht möchte. Es ist immer jemand da, der Expertise hat, wenn Probleme auftauchen. Man hilft sich gegenseitig. Und ja, dieser Gedanke von Gemeinschaft, der hat mich da auch eigentlich schon von vornherein schwer beeindruckt. Und das Gesamtpaket, was danach herausgekommen ist, war einfach großartig, weil man konnte für jede Sorge einen guten Abnehmer finden, wenn sich eine Sorge breit gemacht hat, sage ich mal, oder irgendwelche Problematiken aufgetaucht sind, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hatte oder etwas kaputt gegangen ist und man hatte dann doch das Ersatzteil XY dann halt eben nicht parat oder die Schlafproblematik oder ich kann nicht mehr oder ja, solche Geschichten, ja.
Hast du da ein konkretes Beispiel? Also gab es da einen Moment für dich, wo du sagtest, okay, da hast du wirklich auf die Expertise der Gruppe zurückgegriffen? Oder auf Evas Expertise?
Ja, also bei dem Schlafthema auf jeden Fall. Also ist es natürlich immer gut, wenn man Dinge zum ersten Mal macht, wenn man guckt ja, also das Erste, was Menschen machen wollen, ist sich verbinden mit anderen Menschen. Das ist natürlich immer schon mal ganz gut. Und wenn man dann weiß, da ist Expertise vorhanden, dann guckt man natürlich auch viel ab. Also so konkret Hilfe, dass ich jetzt irgendetwas hatte, wo ich jetzt Hilfe brauchte, hatte ich, glaube ich, nicht. Ich habe auch glücklicherweise überhaupt gar keine Panne gehabt und bin dann auch ja so super gut durchgekommen. Aber so beim Thema Schlafen, so, ne, darf ich das jetzt oder darf ich das nicht? Oder wie geht man da am besten vor? Auch mit den Sheltern. Ich hatte mich im Vorfeld mit der Strecke auch sehr auseinandergesetzt, aber habe dann tatsächlich in der Natur überhaupt gar nichts mehr davon, irgendwie mein Gehirn war wie gelöscht. Also klar, ich weiß, irgendwo sind Orte, aber dann steht dann mitten im Wald und weiß dann ja, okay, welcher Ort denn jetzt? Und dann, ja, da muss man immer halt das Handy rauskramen und irgendwie nachgucken. Und wenn es dann darum geht, wo schlafen wir, war Eva diejenige, die halt relativ schnell auch gesagt hat, ja, da 5 Kilometer weiter, da ist ein Shelter, da können wir bestimmt super pennen. Und auf so eine Idee wäre ich jetzt erstmal gar nicht gekommen. So, ne? Natürlich, weil ich es überhaupt gar nicht weiß, dass es die Möglichkeit gibt, so, oder ich habe das dann in dem Moment halt einfach nicht so präsent. Und ja, das war natürlich richtig gut. Aber es gab halt auch in anderen Gruppen Pannen, wo sich dann gegenseitig geholfen wurde. Einer Teilnehmerin ist der Gepäckträger abgebrochen, also eine Befestigung, da musste quasi eine Aschrakete gebaut werden. Ich weiß nicht, ob dann vielleicht irgendwelche Teile vielleicht auch auf andere noch verteilt wurden, zum Beispiel, dass man halt gemeinsam auch mal was trägt oder so, ne? Sowas, ja.
Dann würde ich gerne noch mal auf den, also du hast ja dem Einfachmachen gerade einen Zusatz gegeben und ich finde den total wichtig. Also auch ich habe schon in Überschriften von Episoden gehabt, einfach machen, und habe auch schon zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Podcast auch, würde ich sagen, ich habe es auch einfach dann gemacht. Aber dieser Zusatz ist natürlich total wichtig. Also ein einfach machen, fahr mal einfach das Transcontinental Race oder fahr mal auch so ein Taunus Bikepacking Teaser. Natürlich gehört da eine bestimmte Vorbereitung zu. Zum Beispiel in meinem Fall, ich konnte den jetzt gar nicht fahren, ne? Also nur kurz als Hintergrund, ich habe Post-Covid und ich hätte den nicht fahren können aufgrund der Höhenmeter und dem Gepäck, das ich dabei hätte tragen müssen. Und für mich wäre ein Einfachmachen jetzt total kontraproduktiv gewesen. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, okay, die positiven Seiten bei diesem Event, gab es ja nicht nur die Strecke, es gab ein Vorbereitungs-Zoom-Webinar, bei dem wir ganz viel auch noch über Packlisten und über die Strecke gesprochen haben. Also es gab quasi die Möglichkeit, sich Infos direkt von Jesko zu holen. Isabel hat ihre Packliste geteilt, über die wir gesprochen haben. Und dann gab es vor Ort, das wussten nicht alle, aber es gab sogar einen Besenwagen. Also den gab es auch schon in Spanien. Da wurden auch Flinter eingesammelt, als sie Pannen hatten und gar nicht mehr weiterkamen. So, das ist natürlich schon letztendlich dann das Sicherheitsnetz, das es dann nicht unbedingt braucht, aber das dann natürlich schön ist, wenn man sich in sowas zum ersten Mal reinbegibt, zusätzlich zu den anderen Flinter, die da sind und natürlich helfen würden und irgendwann an einem vorbeikommen, wenn irgendwas ist. Oder die Art der Strecke war ja auch so, dass es relativ einfach war, auch einfach mal einen Bogen auszulassen, theoretisch. Das war ja auch schon sehr gut. Ja, finde ich gut, dass du das nochmal so gesagt hast. Ich bin da nämlich auch nicht so, ich bin auch nicht aus der Kategorie, ja, du kannst das schaffen, wenn du nur willst. So.
Ja, sehr
Also,
schwierig.
das ist echt, das.
Kommt natürlich immer darauf an, worum es geht, ne? Aber bei solchen Sachen natürlich nicht, auch wenn es darum geht. Am Ende des Tages schläft man ja nun mal allein, entweder in einem Zelt oder unter einem Bivi oder in einem Shelter oder natürlich auch in einem Hotel. Und vielleicht ist es auch nicht für jede Person was, in so einem Zelt im Freien halt zu schlafen, ne? Also ist natürlich jetzt, wenn man es nicht häufig macht oder da keine Routine hat, irgendwie auch schon ein bisschen komisches Gefühl, wenn man so nur mit so einer dünnen Zeltplane irgendwie von dem Rest der Welt getrennt ist und man sieht nichts, aber man hört irgendwie alles und weiß nicht, was draußen so vor sich geht, ist schon auch ein bisschen spannend. Muss man sich erstmal dran gewöhnen, da ja, loszulassen und dann in den Schlaf zu finden. Aber ja, mir ist immer wichtig, dass ja, Personen, die halt zu hören bekommen, ach, mach doch Mensch, mach doch einfach mal. Bei manchen löst das halt enormen Druck aus und ich finde, man sollte immer also man sollte immer diesen Druck auch wahrnehmen und gucken, wo der herkommt, ehe man Entscheidungen trifft, die man womöglich gar nicht so gerne hätte getroffen. Darum, ja, finde ich das immer wichtig, das nochmal anzusprechen.
Ja, und übrigens, es gab ja auch einige, die von vornherein komplett mit Hotels geplant hatten. Ne, auch das nochmal. Also das ist, ich hätte das auch noch überlegt, für mich wäre aber auch das nicht gegangen. Aber auch das ist Bikepacking. Ne? Also manchmal sagen mir Leute, ach, du musst doch draußen schlafen oder ne, diese romantischen Bilder erzeugen. Man kann auch eine gute Zeit haben und tagsüber Bilder machen und abends in sein Bett. Das ist auch völlig okay. Bikepacking Deluxe. Jede so, wie sie das für sich als richtig empfindet. Und man spart halt auch so ein bisschen Gewicht an Gepäck. Ne? Man muss dann eben nicht noch das Schlafsetup dabei haben. Manchmal ist es auch einfach eine Frage von, man ist noch gar nicht ausgestattet, um draußen zu schlafen. Und jetzt möchte ich noch mal versuchen, diesen Bogen zurück in deine
Entschuldigung.
Vorbereitung, weil ich weiß, dass du
Ja.
dir genau diese Fragen gestellt hast. Es ging auch um die Radwahl, es ging um das Taschensetup, es ging darum, wo kriege ich alles ran, was nehme ich mit. Und da würde ich jetzt einmal einfach so gucken, weil du bist das ja angegangen, du hast es innerhalb von 3 Wochen, glaube ich, alles geplant, 3, 4 Wochen. Ich weiß, du hast vielleicht dich schon länger damit beschäftigt, aber es war dann relativ kurzfristig alles. Wie bist du vorgegangen? Also erstmal, ich weiß, dass du versucht hast, alles an dein Gravelbike ranzubekommen.
Ja, was auch gegangen wäre, glaube ich. Aber ja, also erstmal ist natürlich die Frage, was brauche ich überhaupt an Taschen und was brauche ich an Zeug, was in die Taschen reinkommt überhaupt? Und welche Taschen brauche ich dann überhaupt, um das ganze Zeug halt mitzunehmen? Und glücklicherweise war ja jetzt die Jahreszeit sehr dankbar, so dass man sich recht gut aufstellen konnte, was so Kleidung anbelangt. Und auch der Wetterbericht war eigentlich sehr eindeutig, dass es sehr warm wird zum Beispiel, so dass man jetzt ja an warmer Kleidung zum Beispiel jetzt nicht so viele Sachen braucht. Aber ja, erstmal das Taschenthema. Also ja, wie das so ist, man macht halt etwas zum ersten Mal, hat man natürlich überhaupt gar nichts an Material. Ich kenne halt nur ungefähr 30 Trilliarden Fotos von Instagram mit, ja, mit tollen Gravelbikes und super tollen Taschen. Und alle reden von Arschraketen und Lenkerrollen und Rahmentaschen. Und ich habe gedacht, ja, sowas brauche ich dann wohl auch. Und ja, glücklicherweise ist diese Radsportwelt ja ein Netz, und ja, das Netzwerk hat super gut funktioniert, so dass wir zusammen über Ortlieb einige Taschen leihen konnten, und ja, die sind glücklicherweise super zügig auch bei mir eingetrudelt, 2 Wochen ungefähr vorher. Ich habe im Vorfeld mich durch die Möglichkeiten an Taschen gewühlt und musste dann schon beim Recherchieren feststellen, dass ich als eher kleine Person mit kleinem Rahmen schnell an Kapazitäten, also an die räumlichen Kapazitäten meines Rahmens halt stoße. Und bei Ortlieb ist es so, dass man so Schablonen ausdrucken kann von den Taschen, die angeboten werden in verschiedenen Größen und unterschiedlichen Litern an Fassungsvermögen. Das habe ich dann auch gemacht, habe hier ein bisschen gebastelt und geklebt und bin dann ganz freudig mit diesen Schablonen zu meinem Fahrrad gewartet und ja, habe die Schablonen an das Fahrrad gehalten und musste feststellen, dass ja, die Schablonen deutlich über die Rahmenrohre hinausragen und ich ganz ja, einfach keine Chance habe, zum Beispiel in das Rahmendreieck eine Tasche zu befestigen von Ortlieb, die da irgendwie, ja, die irgendwie passt, so dass dann auch noch irgendwo eine Flasche hingeht. Und naja, mit 30 Grad im Hintergrund war mir doch auch schon wichtig, dass ich die Möglichkeit habe, 2 Flaschen mitzunehmen. Und ja, dann habe ich versucht, dann habe ich noch eine Lenkerrolle, das Accessory Pack und die Popo-Rakete, die Satteltasche, die Gabeltaschen, und weil nicht klar war, ob das mit der Satteltasche noch hinhaut zeitlich, weil ja der Pandemie-Ausverkauf beim Bikepacking immer noch relativ hoch ist, hatte ich noch eine Alternative überlegt mit einem Gepäckträger und Gepäckträgertaschen, genau. Da das dann geklappt hat, aber mit der Satteltasche, ist der Plan B sozusagen schon rausgefallen, was ich dann auch sehr gut fand, weil es hat mir, glaube ich, sehr viel Zeit gespart. Und ja, die Taschen kamen und ich habe voller Vorfreude alles ausgepackt und wollte ja alles ans Fahrrad befestigen und habe da schon echt ja so einen kleinen nervlichen Anfall bekommen, weil irgendwie ja das Fahrrad sehr klein, die Taschen irgendwie groß, alles war sperrig und ich habe echt gedacht, irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt die Lenkerrolle vorne an den Lenker mache, dann komme ich nicht mehr an die Sachen ran, die da drinnen sind, weil durch die Lenkerbegrenzung links und rechts müsste ich die Tasche wieder abnehmen und das hat mich schon maximal genervt, weil ich mag es gerne praktikabel, ne? Tasche auf, Sachen rausnehmen, Tasche wieder zumachen. Und ich habe dann gedacht, gut, dann bist du halt noch mit Leuten unterwegs und dann muss ständig irgendjemand auf dich warten, weil du 5 Jahre brauchst, weil du die ganze Taschen vorm Fahrrad pflücken musst, um die Sachen ein- und auszupacken, ne? Und ja, das irgendwie, nö, das fand ich irgendwie doof. Und glücklicherweise gibt es ja noch andere Geländefahrräder in diesem Haushalt, sodass ich die Möglichkeit hatte, auf mein Rose Race Fully quasi umzusatteln. Durch den Flatbar-Lenker natürlich zum Beispiel solche Probleme mit der Lenkerrolle, die halt sich ja nach links und rechts öffnen lässt, ne? Da einfach überhaupt gar keine Schwierigkeiten hatte und wusste, ich kann halt die volle Kapazität dieser Tasche halt ausnutzen. Und das war für mich dann eigentlich schon der Moment, wo ich gesagt habe, ich nehme nicht das Backroad, sondern das MTB und habe da echt meinen Frieden sofort mitgemacht. Da aufgrund der Federung, die das Rad hat, konnte ich da zwar auch keine Rahmentasche befestigen im Rahmendreieck, aber dadurch, dass ich deutlich mehr in diese Lenkerrolle reinbekommen habe, brauchte ich die dann am Ende auch gar nicht tatsächlich. Ja, und dann habe ich quasi diese Lenkerrolle am Lenker befestigt. Das Accessory Pack obendrauf. Ich dachte, das ist bestimmt nicht verkehrt. Das wurde dann auch relativ schnell unterwegs bestätigt. Und die zwei Gabeltaschen plus die große Satteltasche. Genau. Und da habe ich tatsächlich alles unterbekommen, was ich gebraucht habe und auch alles, was ich nicht gebraucht habe. Ja, und ich bin grundsätzlich eigentlich, ich dachte, oder ja, bis zu einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben dachte ich eigentlich immer, ich wäre sehr strukturiert, aber irgendwie ist es mir gelungen, obwohl ich irgendwie 3 Wochen schon vorher schon irgendwie alles fertig haben wollte, es am Abend vorher alles fertig zu bekommen. Also ich habe quasi im Dunkeln an dem Dienstagabend vor dem Mittwoch, an dem ich losfahren musste, meine Probefahrt gemacht. Das war dann auch noch so ein bisschen spannend. Aber es hat dann tatsächlich alles gehalten, glücklicherweise. Und ich konnte alles mitnehmen. Juhu!
Ja, voll gut. Ein Punkt, ich war da ja auch so ein bisschen involviert, die Wahl des Fahrrades, ne? Und dass du sagst, du hast deinen Frieden damit geschlossen. Also diese Events, ist ja kein Rennen, also zum Beispiel das Taunus Bikepacking, das sind ja 50% MTBs am Start, ne? Aber da hat wahrscheinlich wieder der Algorithmus, der Instagram-Algorithmus zugeschlagen. Ich frage mich halt, ich habe kein Mountainbike gerade, aber beobachte das und die meisten dieser Events, ich inkludiere jetzt auch sowas wie Atlas Mountain Race, Silk Road Mountain Race, sind mit MTBs besser zu fahren. Man hat mehr Spaß, man hat die entsprechende Übersetzung. Da wärst du, glaube ich, mit dem Backroad auch an, wahrscheinlich mit der aktuellen Übersetzung, die du drauf hast, wahrscheinlich bei den Steigungen auch ein bisschen an die Grenzen gekommen. Und ich finde das interessant. Was meinst du, woran das bei dir lag? Also, dass du eigentlich lieber Gravelbike fahren wolltest? Also,
ich glaube, das liegt bei mir daran, dass ich sowieso aktuell und schon seit einiger Zeit am liebsten Gravelbike fahre. Und wenn man halt so eine Reise macht, dann nimmt man natürlich am liebsten das Rad, was einem am liebsten ist.
Ja.
Und natürlich irgendwie hatte ich schon die Vorstellung, ich fahre halt unwahrscheinlich gerne mit dem Gravelbike und man ist natürlich, kommt natürlich auf die Strecke drauf an, aber natürlich jetzt, ich sag mal, auf feinem Schotter schon einfach unter Umständen da schneller unterwegs. Aber das schnelle unterwegs ist dann natürlich super schnell auch dahin, wenn man sich die Route anschaut, die wir dort gefahren sind, mit den vielen Höhenmetern und vor allem, also die Steigungen halt, die so ihr Übrigstes getan haben, ne? Und viele, viele Berge, viele Auffahrten, aber natürlich auch viele Abfahrten und naja, ich bin viele Mountainbike-Marathons gefahren und ich weiß, wie es sich schwimmt im Schotter, sag ich mal. Und ich fahre halt natürlich auch immer noch super gerne MTB und ich weiß halt, wie viel Spaß ein Mountainbike machen kann, wenn der Boden halt, die Bodenbeschaffenheit gröber wird und man einfach auch bei der Gangwahl mehr Kapazität nach oben hat, wenn halt so fieselige Anstiege auf einen warten. Von daher hat es da auf jeden Fall natürlich schon echt Vorzüge gehabt, auch mit dem MTB zu fahren. Dann hatte ich noch die Federung. Die muss ich allerdings sagen, ich dann in den richtig ruppigen Abschnitten auch nicht nutzen konnte, weil ich dann wieder die Taschenproblematik hatte, die sich gerne, also die Taschen, die sich gerne verheiraten wollten mit meinem Vorderrad, wenn die Federung tief eintauchen wollte.
Ja, dann die muss man anpassen,
ja,
ne?
Ja. Das hätte ich noch machen müssen. Ich glaube, es wäre trotzdem immer sehr, sehr knapp gewesen. Also das waren nicht viele Zentimeter, die da Platz waren, aber da hatte ich dann tatsächlich auch keinen Spielraum mehr. Aber ich habe so in der Ebene, wenn es so hubbelige Wiesen waren oder sehr grober Schotter, sag ich mal, dann bin ich mit der Federung gefahren. Ich habe dann halt nichts davon gemerkt. Hat natürlich den Vorteil, man ermüdet halt nicht so schnell, weil man einfach nicht so angestrengt ist durch die ganze Körperspannung, die man aufwenden muss, wenn man halt ohne Federung unterwegs ist. Und das ist, glaube ich, unter diesen Bedingungen schon ein Pluspunkt. Was sich natürlich auch bemerkbar macht, ist, dass der Fahrspaß, den ich halt kenne von irgendwelchen Marathonrennen oder von irgendwelchen MTB-Touren, die ich gefahren bin, ist, also man vergisst sehr schnell, dass man auch sehr viel Gewicht am Fahrrad hat. Und dann denkt man, man springt da mal eben so ein bisschen, ja, aber nichts bewegt sich. Und die Reifen kleben am Boden. Ja, genau. Aber es hat trotzdem, also ich habe es zu keinem Zeitpunkt bereut, mich für das Mountainbike entschieden zu haben, weil es hat mir wirklich mehr Benefit gegeben bezüglich der Route, bezüglich meiner körperlichen Verfassung zwischendurch. Und da war ich echt super froh und ich würde es auch immer wieder genauso machen. Also der Gewichtsunterschied waren vielleicht 1,5 Kilo. Zum Backward, dafür hatte ich aber echt so viel Komfort auf meinem Bikepacking-Sofa.
Weißt du, was dein gesamtes Setup gewogen hat?
Nein, ich habe es also nicht direkt gewogen, das habe ich leider versäumt, aber ich habe es nochmal versucht, mir zusammenzurechnen und es müssten irgendwas zwischen 14 und 15,5 Kilo sein.
Ja, ohne Getränke dann, ne?
Genau, ohne gefüllte Flaschen.
Das ist echt super.
Ich hatte von ein paar Teilnehmerinnen gehört, oder beziehungsweise ich dachte eigentlich, mein Rad wäre schon eins von den schwereren, bis eine Teilnehmerin kam und es hochgehoben hat und meinte, boah, ist das leicht. Und wie die Psyche es dann auch so will, fuhr es sich dann auch nochmal leichter. Das war echt, das fand ich sehr spannend.
Ja, sehr gut. Ja. Ja. Also es war ja auch eine Teilnehmerin mit so einem 90er MTB dabei, ne?
Sie hat gesagt, ihr Fahrrad ist sehr, sehr schwer, aber in Kilos weiß ich es nicht. Ich weiß nicht, weißt du es?
Nee, aber ich habe es angehoben, ja, weil sie nämlich auch beim Vegan Gravel Camp war, bei dem ich dann war tatsächlich. Die ist damit trotzdem, die war halt super fit. Die ist ja trotzdem schnell den Harzrohren runtergefahren mit. Ja, aber wir hatten das auch schon in Spanien. Also es ist einfach so, wenn du die richtige Übersetzung hast. Und klar, wenn man jetzt nicht ganz fit ist und jedes Kilo irgendwie merkt, ist blöd, aber es sollte einen nicht abhalten. Und sie meint, sie hatte auch einfach keine Kohle und hat sich dann irgendwie so ein Ding, hat sie noch ein Dropbar irgendwie dran gebaut. Es sah wild aus, dieses Rad, aber hat funktioniert.
Ja, perfekt. Ja, ich glaube, manchmal macht man sich vielleicht auch einfach zu viele Gedanken, weil es ist ja dann auch immer davon abhängig, was man selbst auch an Leistungen bringen möchte, sag ich mal, ne? Weil es ist halt kein Rennen und ich sag mal, wenn das Rad jetzt, auch wenn mein Rad, wenn ich mir vorstelle, gut, das wäre jetzt 3 Kilo schwerer gewesen, dann wäre ich halt eine Stunde länger unterwegs gewesen pro Tag oder so. Aber man kommt halt trotzdem irgendwann an. Also am Material, denke ich, sollte es bezüglich des Gewichtes nicht scheitern. Es ist natürlich logisch und auch klar, dass je weniger Gewicht man mit sich rumschleppt, umso einfacher wird es dann natürlich, was aber auch nicht heißt, dass es dann super einfach ist. Ne? Also ich denke, da hat jeder so seine Struggle, ob mit viel oder mit wenig Gewicht.
Ja. Du hast vorhin gesagt, dass du alle Sachen dabei hattest, auch die du nicht brauchtest. Was würdest du denn nächstes Mal zu Hause lassen?
Ja, also eigentlich gar nicht so viel. Glücklicherweise habe ich viele Sachen nicht gebraucht, weil wir einfach super Glück hatten mit dem Wetter. Ich wollte aber auch auf Regenzeug nicht verzichten, weil zu dieser Jahreszeit es ja immer mal wieder vorkommen kann, dass man echt auch mal pitschepatsche nass wird. Und an dem einen Tag war halt auch echt super viel Regen angekündigt. Und es sollte eigentlich von morgens bis mittags auch durchregnen. Also Regenzeug würde ich auch, glaube ich, immer mitnehmen. Also mindestens eine Regenjacke. Und ja, das habe ich halt nicht gebraucht. Was ich auch nicht gebraucht habe, war halt eine lange Schlafhose, meine dicke Jacke. Ich hatte einen Sommerschlafsack und habe dann, ich habe ja viel mich mit dir auch ausgetauscht, was man überhaupt so nachts bei welchen Temperaturen so auch braucht, was man überhaupt braucht. Und ja, also lange Hose brauchte ich nicht, langes Oberteil brauchte ich nicht, Jacke brauchte ich nicht. Ich hatte im Prinzip in der einen Gabeltasche nur mein Schlafzeug, also was ich an Kleidung zum Schlafen gedacht hätte, was ich brauche. Die Tasche habe ich nur, glaube ich, zweimal überhaupt aufgemacht, um irgendwas, was irgendwo anders nicht mehr reingepasst hat, noch mit reinzustopfen. Und ansonsten war diese Tasche gänzlich eigentlich ungebraucht. Und aber das sind natürlich, man muss da ja nochmal unterscheiden zwischen den Dingen, die man mitgenommen hat und dann nicht gebraucht hat, weil die Umstände einfach gut waren, aber die man trotzdem immer mitnehmen muss. Ne? Also klar, die Nächte hätten jetzt auch kühler sein können, dann hätte ich es halt gebraucht, aber ich habe noch nicht mal die dicken Socken gebraucht. Also und einen Buff hatte ich noch dabei, ne? Weil Hitze über dem Kopf, das wusste ich halt schon. Ne? Wenn der Kopf warm ist, dann bleibt der Rest des Körpers auch möglichst lang warm und so. Also ja, da kann ich jetzt nicht sagen, das habe ich jetzt umsonst mit mir mitgeschleppt. Und eigentlich habe ich auch so nichts umsonst mit mir mitgeschleppt. Es gab nichts, wo ich gesagt hätte, das lasse ich beim nächsten Mal definitiv zu Hause. Ja, ich hatte halt noch, da habe ich dann gedacht, da könnte man vielleicht sparen, aber das machte ungefähr ein Mehrgewicht von ein paar hundert Gramm vielleicht, 100, 150 Gramm, noch so Spanngurte und so ein Kram mit dabei, weil ich gedacht habe, gut, wenn man tatsächlich irgendwo mal was kauft oder irgendwas muss noch am Rad befestigt werden, ich kann überall an meinem Rad noch Sachen befestigen mit diesen Dingern. Und ja, die hatte ich dabei, brauchte ich auch nicht. Aber
Die sind aber ganz praktisch, auch wenn was kaputt gehen sollte. Also hast es ja vorhin gesagt, statt Gepäckträger für eine andere Person eine Arschrakete, da muss man ja irgendwas, muss da ja drum
voll.
gewickelt gewesen sein.
Ja,
Finde ich
ja.
auch, habe ich auch irgendwie immer was mit. Oder man hat dann doch noch irgendwie ein Getränk zu viel gekauft, kriegt es nicht ausgetrunken und dann kann man das auch noch irgendwie noch an Rahmen, vielleicht ans Unterrohr dran
Ja,
tüdeln. Finde ich auch.
richtig gut. Ja, genau. Ja, und sonst war ich ja natürlich auch irgendwie von der Kapazität her beschränkt, was für mich gut ist, weil ich sonst einpacke, bis alle Kapazitäten erschöpft sind. Und da war es vielleicht auch mein Glück, dass ich ins Rahmendreieck nichts reingekriegt habe, weil sonst wäre die Tasche wahrscheinlich auch am Rad gewesen und auch voll gewesen. Also ja, es war dann eher das Prinzip, okay, ich baue einfach alle Taschen ans Fahrrad, die ich kriegen kann. Und die irgendwie dran gehen und dann suche ich die Sachen raus, die ich brauche und dann stopfe ich einfach alles rein. Das hat ganz gut funktioniert, das Prinzip auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit irgendwann. Aber ich glaube, ich habe an dem Dienstag, boah, ich habe bestimmt 8 Stunden gepackt. Ich bin ständig durchs Haus gelaufen, habe noch irgendwas geholt, habe das mit auf diesen Haufen geworfen, der sich über die Wochen schon so ein bisschen gebildet hatte. Ah, das könnte ich gebrauchen. Das schmeiße ich auch mal mit in die Ecke und das noch und dies noch und das habe ich noch in einer anderen Variante. Ich gucke mal, ob das kleiner ist. Ich gucke mal, ob das leichter ist. Ich gucke mal, ob das vielleicht besser ist. Und ja, so sammelten sich dann die Dinge. Und dann habe ich wirklich, ja, das war für mich hat sich das angefühlt wie ein riesengroßes Puzzle. Was mache ich jetzt in welche Tasche? Was macht am meisten Sinn? Wo muss ich schnell rankommen? Wo muss ich weniger schnell rankommen? Was brauche ich häufig? Was brauche ich weniger häufig? Was brauche ich vielleicht gar nicht? Um so ein bisschen so die Reihenfolge zu bestimmen, wie ich die Taschen bepacke. Was kommt nach unten? Was kommt nach oben? Oder was kommt nach hinten? Was kommt nach vorne? Und ja, in dem Zuge habe ich noch mal also häufig Taschen komplett wieder ausgepackt, die Sachen wieder irgendwo anders reingeräumt und ja. Habe an dem Tag die Ortliebtaschen so oft auf und zugewickelt, dass ich sogar eine Blase hatte an meinen Fingern vorne, wo ich dort doch sehr erstaunt war und wir dann noch gescherzt haben: Oh Gott, wenn ich jetzt schon vom Einpacken Blasen an den Finger kriege, wie soll ich dann den Taunus überstehen? Aber das war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ja, ich habe mich auch über mich selbst sehr amüsiert und ich hatte mir die Vorstellung in den Kopf gesetzt, dass ich mein ganzes Schlafsetup in diese Lenkerrolle kriege. Und das hat glücklicherweise dann auch geklappt, so dass eine Tasche aus meinem Puzzle Game schon mal rausfiel. Und ja, und ich habe ehrlich gesagt so rückblickend überhaupt keine Ahnung mehr, wo diese ganze Zeit an diesem Tag hin ist, die ich wirklich so mit Packen verbracht habe. Und man denkt ja irgendwie, man macht so ein Mikroabenteuer mit Mikrogepäck eigentlich. Und ich glaube, ich Also ich habe für 3 Wochen Urlaub packe ich nicht so lang. Das fand ich doch schon spannend.
Ja, also ich kenne das auch. Ich kenne aber, weil ja auch einige zuhören, die das vielleicht auch vorhaben und vielleicht oder eben auch ähnliche Probleme. Was irgendwann hilft, also ich habe mittlerweile eine Bikepacking-Kiste. Da sind Sachen drin wie Taschenmesser, bestimmte zusammenfaltbare Schüsseln, also Sachen, die ich eigentlich nur zum Bikepacking brauche. Die sind da kompakt in diesem Karton drin und da steht Bikepacking drauf und wenn ich anfange zu packen, habe ich den halt parat, muss ich es halt nicht zusammensuchen aus 1000 Schubladen. Das ist sehr praktisch. Dann eine Packliste, also mittlerweile diverse Packlisten, weil hast du ja auch schon gesagt, Sommer, Herbst unterscheidet sich natürlich dann noch ein bisschen. Ne? Also, dass man quasi immer wieder einfach seine eigene Packliste abhakt. Da muss man auch nicht mehr nachdenken. Dann geht man die durch, packt alles ein. Irgendwann weißt du ja auch, was am besten in welcher Tasche funktioniert für dich. Finde ich übrigens auch sehr spannend, weil dieses Gepacke eben auch einfach zeitaufwendig ist. Ne? Und wenn man das einmal raus hat, wie es für einen gut funktioniert, woran man tagsüber gut bei der Fahrt gut rankommen muss. Dann, das ist ja schon die halbe Miete, ne? Da spart man sich ja unheimlich viel. Ich habe zum Beispiel die Seatpack irgendwann so gepackt, dass ich die gar nicht mehr abnehmen musste. Da war gar nicht Sachen drin, die ich immer abnehmen musste, beziehungsweise hatte ich eine Tüte, die ich quasi nur rausgezogen habe, weil das, die dauert halt auch immer so lang, die da ran zu tüdeln.
Ohne Erfahrung ist es natürlich nur schwierig schon vorher zu wissen, was brauche ich unterwegs und was nicht und wann brauche ich ungefähr was. Also in so einer groben Vorstellung kann man sich natürlich das schön zurechtdenken und träumen. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, je mehr man plant, desto anders kommt es. Also ich hatte dann noch vorher die Challenge, nachdem ich fertig war mit dem Packen und endlich ich das so gefühlt alles so hatte, wie ich das wollte. Hatte ich aber auch schon keine Erinnerung mehr daran, was ich jetzt wo reingesteckt hatte. Und gerade als du sagtest mit Aufschreiben, dachte ich hatte kurzzeitig den Gedanken, so wie bei Gefrierbeuteln, wenn vorne dieser Zettel drauf ist, dass man das kurz beschriftet, mit was man da jetzt reingesteckt hat. Weil, also manchmal, da habe ich dann gedacht, hatte ich das jetzt da reingesteckt oder habe ich das jetzt da reingesteckt oder wo war das, in welcher Tasche war es denn jetzt drin? Was mich dann auch dazu verleitet hat, Prinzip vor der Abfahrt nochmal fast alles auszuräumen, damit ich weiß, wo die Sachen sind, weil ich mich nicht mehr erinnern konnte. Also wirklich unglaublich. Ich hatte es so oft gemacht, ich hatte schon so einen Knoten in meinem Kopf,
Ja,
dass ich
das
das
wär's,
nochmal
so
checken musste.
Patches, ne? Kannst du einfach so hier
Ja.
Flickzeug, da Essen, hier das
Ja, nach dem
Schlafzeug.
ersten Tag weiß man das dann aber.
Ja, wollte ich gerade sagen. Und irgendwann hat
Ja,
man
die
ja
Patches.
seine
Ja.
Routine und dann,
Genau.
keine Ahnung, ich würde nicht sagen, dass ich nicht nochmal irgendwas abändere. Und ich muss auch sagen, ich bin zum Beispiel auch, also in anderen Gegenden, wo du eben sogar noch sowas wie Kocher mit hast und so. Ich glaube, da müsste ich auch nochmal neu überlegen, wie ich das
Ja.
sortieren würde. Dass er eben einfach auch noch mal mehr Gepäck, noch eine Tasche mehr wahrscheinlich dann, ja, so wie du irgendwann weißt, in welcher Trikottasche du bei einer kleinen Runde was hast und auch nicht mehr suchen musst. Das sind nur die
Ja,
Trikottaschen, so,
genau.
ja.
Das ist dann aber die Extended Version, würde ich sagen. Das Bikepacking. Ja, das war auf jeden Fall spannend.
So, und wie romantisch war es denn jetzt?
Ich bin auf jeden Fall überrascht von mir selber, weil mich das Zelten an sich überhaupt gar nicht gestört hat. Ich fand es eigentlich super, sogar super cool, dass ich es so gut fand, dass ich den Tag, den wir im Hotel waren, eigentlich, da war ich schon ein bisschen so gefrustet, dass wir im Hotel waren sogar. Also ja, gefrustet hört sich super negativ an. Also es hatte auch schon seinen Sinn natürlich, das so zu machen, wie wir das da gemacht haben. Auch, also besonders eben aus gesundheitlichen Gründen auch vor allem. Aber es war schon so für mich so, ich gehe jetzt Bikepacken und ich schlafe draußen. Und dann war Hotel irgendwie so ein bisschen so, Eigentlich wollte ich das gerne vermeiden, dann in ein Hotel zu gehen. Und also wir waren schon am Tag recht lange unterwegs, also eigentlich von morgens bis abends auch jeweils für die Routen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange tatsächlich jeden Tag im Sattel sitzen, sodass wir vielleicht am Ende raus tatsächlich noch mehr romantische Abende miteinander verbringen, um romantische Fotos für die Social Media Welt zu schießen. Nein, aber also ich fand es schon, ach, ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Und ich würde mich auch trauen, alleine loszufahren. Ja. Oder vielleicht, habe ich sogar den Wunsch, das mal ganz alleine zu machen, also ohne Menschen dabei zu haben, weil ich glaube, die Wahrnehmung dann halt nochmal eine andere ist, weil man so natürlich auch immer auch auf die anderen mitschaut und ich bin da auch so ein, ich helfe gerne und gucke dann auch immer, dass es allen anderen gut geht und frage auch gerne danach. Und wenn man dann tatsächlich mit dem Bewusstsein nur bei sich selber ist, glaube ich schon, dass es nochmal vielleicht bewusstseinserweiternd ist, wenn man so nur mit sich dann unterwegs ist. Also ich finde beide Formate richtig fein. Also überhaupt die Sicherheit zu haben, ne? Ich bin zu jeder Zeit irgendwie safe, ne? Weil wie gesagt, ich kann immer abkürzen. Die Route ist eigentlich so aufgebaut, dass man immer eine Schleife weglassen kann. Es ist immer irgendwie ein Bahnhof, ich sag mal, in erreichbarer Nähe. Es sind immer Bäckereien, ganz wichtig für alle Bäcker. Der Bäcker war der Gamechanger für, glaube ich, alle immer. Und sobald ein Bäcker irgendwo am Horizont auftauchte, fand man dort auch meistens andere TeilnehmerInnen, die sich an der Auswahl der Bäckertheke erfreut haben. Und ich glaube, es ist vielleicht auch schwierig, beides miteinander zu vergleichen, ohne dass ich selbst schon mal alleine unterwegs war, weil ja die, wie gesagt, einfach die, ich glaube, die Wahrnehmung einfach eine große Rolle spielt und die das mit sich alleine sein auch, ja. Und die Stimmung, in der man dann ist, glaube ich.
Ja, aber nur fürs Protokoll. Wie gesagt, dieses Format gibt es ja nicht nur hier in Deutschland, sondern es gab es eben auch schon auf der Torino Nice Rally letztes Jahr. Dieses Jahr läuft gerade. Und in Spanien, in Montañas Vacías, wo bis zu 60 Flinter zusammen unterwegs sind. Und es gibt immer Flinter, die alleine fahren. Also dieses Format bietet das an. Du kannst gemeinsam starten. Also es gibt immer einen gemeinsamen Start. Und wenn man möchte, eben auch noch eine kleine Finisher-Party. Aber du kannst die komplette Strecke alleine fahren. Du bist einfach auf derselben Strecke wie alle anderen. Nun ist klar, das sind um die 300 Kilometer, 4 Tage. Da ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass auf der Strecke irgendwie auch andere sind, die man trifft in dem Moment. Aber das ist ja genau, also selbst das könnte jemand, wenn er sie möchte, im Rahmen so eines Events ausprobieren. Und das haben auch viele gemacht. Also es haben auch nicht immer alle Lust gehabt, mit anderen zusammen zu fahren. Und sind dann mal 2 Tage alleine und dann wieder zusammen oder so. Ne? Das ist total schön. Das finde ich, das ist ja keine Gruppenfahrt. Das würde ich gerne nochmal betonen, weil wir immer von der Gruppe sprechen. Es ist keine Gruppenfahrt. Und auch von den anderen 25 hast du wahrscheinlich nicht alle jeden Tag gesehen. Natürlich gab es diese Abende und vielleicht dieses Treffen auf dem Campingplatz oder halt nicht Treffen. Und es hat sich vielleicht auch so ein bisschen dann zusammengepusht, dadurch, dass dann letztendlich die draußen Übernachtungsmöglichkeiten etwas eingeschränkt waren. Aber ansonsten ist man meistens irgendwie mit einer kleineren Gruppe oder alleine oder wie auch immer unterwegs und trifft sich maximal dann abends, wenn man möchte. So, das genau, es bietet alles. Das finde ich so schön daran.
Ja, das ist wirklich großartig. Also man kann das komplett selbst bestimmen, wie man es gestaltet. Genau. Und also es formiert sich dann aufgrund von ja persönlichen Interessen und auch Fahrweisen ja relativ schnell. Also es bilden sich kleinere Gruppen, es bilden sich größere Gruppen. Es ändert sich auch immer mal wieder was, weil natürlich auch sich die Umstände ändern, weil man vielleicht ein bisschen müder wird mit dem Fortlaufen der Tage und dann vielleicht doch mit einer anderen Gruppe fährt oder vielleicht halt tatsächlich auch mal alleine. Und wir waren überwiegend in der Gruppe unterwegs. Ich hatte aber auch immer wieder Stellen, wo ich auch mal alleine unterwegs war und das genießt man dann halt auch total. Ne? Und auf der anderen Seite zu wissen, okay, da ist eine Gruppe vor uns, da ist eine Gruppe hinter uns. Und irgendwie, ich gehe auch super gerne in den Austausch mit anderen und frage, was die Leute so bewegt, außer das Fahrrad und auch darüber hinaus. Das ist einfach schön, da zu wissen, dass es auch einen Austausch geben kann. Und ich hatte viel Gelegenheit, mich mit anderen auszutauschen, habe aber auch ganz viele gar nicht gesehen unterwegs, so dass ich quasi nach Ankunft wieder am Campingplatz irgendwie noch das Bedürfnis hatte, ich müsste mich mit allen nochmal unterhalten, bevor jetzt alle nach Hause gehen irgendwie. Ja, und das war so, ja, es war schon super schön, ja.
Ich habe am Anfang gesagt, der Grund für dieses Event oder so der Ursprungsgedanke, nicht nur der eine Gedanke war natürlich, dass wir eben sowas wie die Women's Komoot Rally in den Montañas Vacías oder auch von der Torino Nice Rally einfach mal nach Deutschland holen wollten, einfach ein lokales Event zu machen, wo man nicht hinfliegen muss. Also das war schon der eine Grund, das eben auch hier lokal zu veranstalten, aber eine der Ideen war ja auch Lust auf das Taunus Bikepacking zu machen. Und ich habe mich eben nochmal schlau gemacht und hier ein paar Hard Facts, denn die Anmeldung startet nämlich schon am 1. Oktober. Das ist jetzt schon bald. Das ist, wenn ihr den Podcast hört, in 2 Wochen sozusagen. Also ihr müsstet euch dann schnell überlegen, ob ihr da mitfahren wollt. Und Jesko wünscht sich natürlich sehr auch mehr Flinter. Und genau, deswegen hier nochmal Werbung gemacht. Es gibt nur 99 Plätze, ist immer relativ beliebt. Und die Hard Facts sind, es startet nächstes Jahr am 11. Juni. Und laut Jesko regnet es nie.
Ich wollte gerade sagen, oder hatte mich schon gefragt, ob das zu den Hard Facts mit dazu zählt, dass immer gutes Wetter ist.
Ja, ich zähle das jetzt dazu. Genau, also es hat in den vergangenen 5 Editions nie geregnet und wird auch nächstes Jahr nicht regnen. Ja, kann man sich während des Events drüber freuen. An sich ist das natürlich nicht so eine schöne Sache, dass es immer weniger regnet. Wichtiges Thema bespreche ich jetzt aber nicht an dieser Stelle. Ich war ja gerade im Harz, war ich da auch mit konfrontiert. Also genau, aber zurück zum Taunus Bikepacking, 1000 Kilometer lang und 20.000 Höhenmeter. Und das ist ein Event, was es halt wirklich in sich hat. Startet am 11. Juni, habe ich schon gesagt, und geht dann irgendwie, ich glaube, 8 Tage. Bin ich mir nicht ganz sicher. Es gibt eine Cut-off-Time. Ich will da seit Jahren mitfahren. Ist erst daran gescheitert, dass ich nicht das richtige Rad hatte und mit nicht der richtigen Übersetzung. Das habe ich mittlerweile. Also auch das kann natürlich mit dem Gravelbike gefahren werden, mit einer schönen, leichten Übersetzung. Laut Jesko ist es immer so, keiner hat sich je beschwert, einen Gang mehr zu haben, aber einen Gang zu wenig haben immer alle. So, Hälfte der Fahrenden fährt es mit dem Mountainbike, die andere mit dem Gravelbike. Also ist beides möglich, kommt drauf an, wo ihr mehr Taschen rankriegt. Nein, was ihr lieber mögt. Ich wollte das vorhin auch gar nicht so in Richtung hier, ne? Aber es ist halt so ein Effekt, dass wir, weil du das ja auch angesprochen hast, in den sozialen Medien halt dieses Bild sehen von dem Gravelbike mit den Taschen vor dem Sonnenuntergang und gar nicht auf die Idee kommen, dass diese Events eben auch mit anderen Fahrrädern sehr gut oder vielleicht sogar besser gefahren werden können. Absolut. Zumal man an den Riser, also an den Flatbar von dem Mountainbike einfach auch richtig viel rankriegt. Ja, willst du noch was ergänzen?
Ja, die Food Pouch. Über die haben wir noch gar nicht gesprochen.
Oh, das Wichtigste.
Der Sammelsack. Ja, für alles Mögliche. Genau, ja. Also, genau. So ein Teil habe ich mir auch noch kurzfristig vorne dran gebastelt. Ich hatte tatsächlich auch die zweite Flasche da drin. Also eine Flasche im Rahmen, eine Flasche in dieser Food Pouch. Einmal hatte ich sie nicht da drin. Da hat es auch relativ kurz gedauert, bis die randvoll mit anderem Zeug war. Nüsse, Essen, Riegel, Kabel, Handy, Powerbank, Schloss. Irgendwie plötzlich war gefühlt alles in dieser Tasche. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ist mir unerklärlich. Ja, das war auf jeden Fall sehr lustig, aber super hilfreich, weil man während der Fahrt super reingreifen kann, weil ich keine Oberrohrtasche hatte, also zwischen Vorbau und Oberrohr, quasi so eine Tasche. Also mein Oberrohr hat einen Knick, muss man dazu sagen, aber war das nicht so super gut zu befestigen. Und diese längeren Varianten davon waren wegen dem Knick auch nicht gut zu befestigen. Aber ich habe dann auch ein Problem, weil meine Schrittlänge dann natürlich irgendwann kollidiert mit der Höhe des Rahmens sozusagen. Und wenn ich dann absteige, hänge ich dann auf dieser Tasche drauf. Das finde ich unangenehm. Darum war ich sehr froh, dass alles in diese, alles ich noch irgendwie mit dieser Tasche organisieren konnte. Genau, das hat super gut geklappt.
Andere wiederum stoßen an die Foodpouch ran. Also auch da muss man gucken, ne? Wenn man einen sehr kurzen Vorbau hat und irgendwie lange Beine im Vergleich zum kürzeren Oberkörper vielleicht, dann muss man auch da gucken, was man für eine nimmt, ob man eine ganz tiefe nimmt und so, das alles ausprobieren, so wie du es ja gemacht hast, auch nochmal. Na, du hast es jetzt am letzten Abend gemacht, aber du bist immerhin eine Testtour damit gefahren. Also noch eine Story vom Transcontinental, ne? Da war ja der Start, war ja die Mur de Gerardsbergen in Belgien, diese steile Kopfsteinpflasterstraße. Und wir rollen da so hoch. Und diese ganze Straße war schon voll mit irgendwie Bananen, Flipflops, einem Schlafsack, weil die Leute, die ist schon quasi auf den ersten Metern, haben die schon Equipment verloren.
Das hat auch bei mir bis zur ersten Abfahrt gedauert. Ich hatte dann von denjenigen, die schon Erfahrung hatten, dass das der Klassiker ist eigentlich. In der ersten Abfahrt testet sich das Material dann selbst nochmal und genau, ich habe dann hier auch eine Runde Mario Kart gespielt und meine Banane verteilt. Ich habe sie verloren. Ich wurde dann informiert von den Personen, die nach mir kamen, dass ich eine Banane verloren hätte. Und mit Blick auf mein Seatpack hinten stimmte das auch. Es war nicht nur eine, es waren sogar zwei. Und die fand ich dann auf der Wiese, bin umgekehrt. Und jede Person, die vorbeifuhr, sagt, aha, ja, das kennen wir schon. Ne? Das war schon ziemlich lustig, ja. Ich habe die dann auch wieder hinten drauf gemacht, habe sie noch ein bisschen fester gemacht, sodass dann auch garantiert Bananenbrei entstanden ist in der Bananenschale, die sich dann öffnete und in der nächsten Abfahrt sich dann über die ganze Seatpack hinten entleerte, sodass ich einen Schwarm Wespen hinter mir hergezogen habe und nach der ersten Übernachtung am Shelter auch einen Ameisenhügel auf meiner Tasche hatte, die sich auch sehr daran erfreut hatten, diese Bananenreste zu verköstigen über die Nacht. Ja, schön. Ja, macht man nur einmal, glaube ich. Gehört dann zu den Learnings dazu. Ja.
Dann noch ein kleiner Teaser. Das ist auf jeden Fall nicht das letzte Event gewesen. Also die Women's Weekender, das soll es weiterhin geben. Und falls ihr Ideen vielleicht, also da draußen jetzt, liebe HörerInnen, Ideen auch für Strecken habt, ne? Wir haben schon ein paar Ideen, tatsächlich mal mit nicht so vielen Höhenmetern, damit es wirklich auch ein bisschen einsteigerinnenfreundlich ja ist. Weil die Höhenmeter sind schon krass. Also ich habe auch schon von einigen gehört, dass sie das ein bisschen abgeschreckt hat. Das
die
Event,
Die Höhenmeter. Die Höhenmeter, ja. Wegen der Höhenmeter.
Ja, genau. Ja. Das Event war innerhalb von einer Minute ausverkauft. Das hat halt nichts gekostet, aber die Anmeldung war innerhalb von einer Minute voll. Also wenn ihr sowas mitmachen wollt, würde ich empfehlen, wirklich dann Punkt, weiß nicht, 8 Uhr wirklich die Dauer refresh zu machen und euch direkt anzumelden. Ich glaube, bei Spanien, bei den Montañas Vacías waren es 30 Sekunden. Also der Bedarf ist auf jeden Fall da.
Ja, vielleicht kann man noch mal kurz sagen, hier zu den Höhenmetern. Also es sind natürlich echt viele und ich gehöre auch zu den Personen, die gerne Berge hochfährt. Auch wenn, ich sag mal, in dem Modus man natürlich echt auch langsam unterwegs ist und das auch schon sehr ermüdend ist. Aber vielleicht kann man ein bisschen Angst nehmen mit Blick auf zum Beispiel die Routenlänge auch. Also wenn ich halt weiß, wir sind irgendwas zwischen 70 und 90 Kilometer unterwegs und es sind halt irgendwie 1800 Höhenmeter und ich habe aber einen ganzen Tag Zeit, dann kann man sich die Anstiege echt gut einteilen und man kann immer eigentlich so fahren, dass man sich nie leer fährt. Und das ist halt einfach eine Sache davon, wie man sich das selbst persönlich einteilt. Und das hat ja jede schon dann auch in der individuellen Hand sozusagen, da entsprechend für sich selbst zu sorgen. Aber vom zeitlichen Rahmen her ist das auf jeden Fall super gut machbar. Also auch einfach die Geschwindigkeit, einfach seiner eigenen Leistung anzupassen.
Ja, Und es gibt immer andere, die das Tempo auch fahren. Und ein bisschen anpassen kann man sich natürlich immer, aber wenn man die ganze Zeit schon drüber ist, das geht dann halt nicht lange gut, dann, ne, muss
Absolut,
man sich länger
ja.
erholen oder über die Maße viel essen, was ja auch irgendwie dann anstrengend
Ja.
wird, so.
Ja, aber was ja total schön ist, also Essen ist anstrengend, ja. ab einem gewissen Punkt vielleicht, aber also ich für mich habe schon so die persönliche Erfahrung auch gemacht, also ich habe mich schon so ein bisschen gefühlt auch wie in so einer Parallelwelt irgendwie, weil man ist irgendwie nur mit dem Rad unterwegs und das Einzige, worum man sich kümmert, ist, wo schlafe ich, wo kriege ich mein nächstes Essen und Trinken her und fahre einfach den ganzen Tag Rad und das, ich finde das sehr charmant. Wenn man sich nur um diese Dinge kümmern muss, und alles andere einfach für diesen Zeitraum abschalten kann. Und aufgrund dessen, dass halt einfach so viel neu war für mich auch, ich einfach dieses Gefühl hatte, urlange unterwegs gewesen zu sein. Und wie gesagt, ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, es waren 4 Etappen, aber ich hatte wirklich den Eindruck, irgendwie, wir waren 3 Wochen unterwegs. Ich wusste schon, am ersten Tag habe ich noch gedacht, wo haben wir denn gestern nochmal geschlafen? Und dann war es ja erst, die erste Nacht stand uns ja sozusagen erstmal bevor und das war schon echt ein Phänomen, das mich auch über die ganze Zeit begleitet hat, weil es einfach so, ja, diese Magic vom Dinge zum ersten Mal tun, vielleicht auch, aber ja, das war echt vom Zeitrahmen, obwohl es so kurz war, ein echt enorm langer Zeitabschnitt mit so vielen Erlebnissen und Erfahrungen und ja, Zeit für sich selber, weil kaum Verantwortung für irgendwas anderes, was sonst im Alltag halt so anfällt. Ne? Also wie ein tatsächlicher Urlaub auch. Ich war zwar nicht sehr ausgeschlafen, als ich nach Hause kam, aber ja, grundsätzlich war das schon echt richtig, richtig super.
Ja, da kann man in 4 Tagen dann echt einen Effekt haben, wie sonst irgendwo in 2, 3 Wochen. So.
Auf jeden Fall, ja. Ja, es ist immer auch schön, natürlich eins mit der Natur zu sein. Dann in dem Sinne, das gibt einem enorm, enorm viel. Wobei, wie du auch vorhin natürlich, wie du richtig angedeutet hast, es mittlerweile auch sehr kriselt da draußen und auch uns das sehr begleitet hat auf unseren Kilometern dort im Taunus, diese Trockenheit.
Ach, da auch, okay.
Ja, sehr viele, wir haben uns gefragt, was ist da los? Sehr viele tote Maulwürfe haben wir stellenweise, also was heißt sehr viele? Also ich glaube, an dem einen Tag waren es irgendwie 3 auf einem relativ kurzen Abschnitt und wir haben uns halt gefragt, okay, es ist sowieso alles sehr trocken. Also viele, viele Bäume waren schon sehr entlaubt und auch grünes Laub lag auf dem Boden. Laura hatte mir unterwegs das auch nochmal erklärt, dass es ganz schlecht ist, wenn Bäume und warum grünes Laub abwerfen. Ne? Die Wiesen waren auch wenig grün. Wir hatten zwischenzeitlich echt das Gefühl, wir sind in der Toskana unterwegs. Ja, und dann kamen halt diese Maulwürfe und wir dachten, oh Gott, was ist denn hier los? Und ja, wir haben uns gefragt, ob sie A, nicht mehr in den harten Boden kommen, weil er so trocken ist oder vielleicht auch einfach kein Futter mehr finden in diesem harten Boden, weil Regenwürmer ja wahrscheinlich auch eher rar sind. Und ja, das stimmt einen auch häufig sehr nachdenklich und mit mir ganz persönlich macht das auch immer was. Ich fühle mich da immer sehr, sehr verbunden mit der Natur und mir tut das dann auch sehr weh, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man eigentlich was Schönes macht in einem Umfeld, was nicht mehr gesund ist, woran wir selbst schuld sind, sozusagen. Und ja, darum schwingt das auch immer noch so ein bisschen mit und darum finde ich das eigentlich auch gut. Also wir können immer viel Kraft aus der Natur ziehen. Ich finde es aber auch wichtig, bei solchen Sachen halt auch genau hinzugucken und das nicht auszublenden, dass wir halt mit der Natur auch eins sein können. Und wenn wir wollen, dass wir weiterhin Energie aus der Natur ziehen, wir entsprechend mit ihr umgehen sollten, ne? Und die Bewusstmachung dessen innerhalb von so einem Event finde ich auch immer wichtig. Also auch die weniger schönen Dinge nicht aus dem Fokus zu verlieren, weil es ganz wichtig ist, wenn wir noch weiter lange Bikepacking-Events machen möchten und draußen unterwegs sein möchten mit dem Fahrrad, ist es wichtig, dass unsere Umgebung auch gut funktioniert und dass wir gut mit ihr umgehen, damit sie funktioniert.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe dazu auch gerade tatsächlich, habe ich neulich eine Doku geschaut. Die verlinke ich nochmal.
Ja, man ist einfach bei solchen Abenteuern sehr nah dran an diesem Klimawandel. Und das, was man sonst vielleicht durch die Medien konsumiert, ist immer sehr weit weg, weil es ist halt häufig, wird digital irgendwie an uns herangetragen, durchs Radio in unser Gehör geschossen. Wir sehen halt was im Fernsehen und es wirkt halt immer sehr weit weg, aber es ist überhaupt gar nicht weit weg. Und wenn man dann halt noch mittendrin ist, finde ich das eigentlich gut, dann hinzuschauen, das wahrzunehmen, um auch so ein gewisses Mitgefühl mit nach Hause zu nehmen und tatsächlich auch zu konservieren. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie dazu aufrufen, in, weiß ich auch nicht, in Depressionen zu verfallen, wenn man dort unterwegs ist. Aber es ist halt einfach wichtig. Und solche Events ermöglichen es ja eigentlich auch, die Teilnehmenden darauf hinzuweisen oder sie ja mit sie zu lenken, ihre die Augen zu lenken auf das, was halt schwierig ist,
ja,
und kaputt ist auch. Und was man vielleicht mit was oder etwas zu bewegen in einem, um persönlich halt zu schauen, was kann ich dazu beitragen, dass es besser wird oder dass es langsamer, dass dieser Klimawandel halt langsamer wird. Und was habe ich für Mittel, mich da zu beteiligen, dass diese Wiese hier wieder grün wird oder der Baum halt nicht vertrocknet oder.
Ja, ich würde sagen, wenn das jetzt jemand hört und sagt, hey, ich habe mich mit dem Thema schon intensiver beschäftigt, bin Expertin auf diesem Gebiet, weiß auch, was wir sozusagen als Einzelpersonen tun können, bin ich total, hätte ich Riesenfreude daran, darüber einen Podcast zu machen. Also einfach bei mir melden und auch dieses Thema dann mal anzusprechen. Jule, damit alle irgendwie gut aus diesem Podcast in den Alltag zurückstarten, hast du noch irgendwie den ultimativen Grund, Bikepacken zu gehen?
Ja, im Prinzip das, was ich gerade eben auch schon sagte, ne, diese, also sich in das Abenteuer wagen und ja, wenn man gerne auch ja ein bisschen Sicherheit im Hintergrund hat, kann man sich so einer Planung wie diesem Event halt super gut anschließen. Aber ich glaube, die Qualität von draußen sein, die Qualität, der Benefit mit dem Fahrrad zu fahren, was ja nun mal zu vielen, also von vielen der HörerInnen hier auch zur größten Leidenschaft zählt, einfach das zu tun, was man liebt, den ganzen Tag. Also mit sich zu sein, wenn man möchte, oder in einer Gruppe zu sein, wenn einem das lieber ist, sich einfach komplett auf den Mehrwert fokussieren zu können, weil man alle andere Verantwortung abgibt. Man ist nur für sich verantwortlich, wie das nun mal so ist im Leben. Und wenn die größten Probleme sind, wo ist der nächste Bäcker und wo kann ich vielleicht mal ein Zelt aufschlagen, dann glaube ich, zeichnet das schon ab, wie leicht ein Bikepacking sein kann, wenn man das möchte. Und ja, die Leichtigkeit im Alltag zu finden, kommt ja häufig bei vielen zu kurz. Und für ein Bikepacking braucht man, wenn man denn das Equipment irgendwann zusammen hat, nicht viel und vor allem auch nicht viel Zeit. Also wie gesagt, wir waren 4 Tage unterwegs. Mich hat es jetzt natürlich noch etwas an Zeit gekostet, im Vorfeld mit der Planung, mit der Beschaffung der Materialien. Aber auch hier, man kann sich super gut Dinge leihen, wenn man viele Menschen um sich rum hat, die auch Rad fahren. Irgendwer hat immer irgendeine Tasche noch im Keller. Und ja, man braucht sonst eigentlich relativ wenig und man hat relativ wenig Aufwand zu dem Output, den man haben kann, im Vergleich jetzt, sage ich mal, tatsächlich auch zu einem 3-wöchigen Urlaub, wenn man einfach diese 3 Wochen gerade nicht hat. Und so ein Wochenende kommt halt jede Woche. Und dann ist es einfach ein bisschen Vorplanung, je nachdem, in welchem Lebensabschnitt man sich gerade so befindet, was man so braucht, ob man Kinder wegorganisieren muss oder irgendwelche anderen Tätigkeiten, die man irgendwie umplanen muss. Aber ja, ich glaube, der Zauber am Bikepacken ist einfach das Einfache darin und das Einfache, was wir uns wenig gönnen und dass wir das einfach haben können, sozusagen. Ja.
Wer jetzt noch was für die gute Laune braucht, der schaue doch bei Jule vorbei. auf dem Instagram-Account entweder Jule Radelt, da gibt es ganz viele schöne Fahrradsachen, oder Jule Kritzelt. Da gibt es ganz viele, viele tolle Zeichnungen, Illustrationen. Das, was du ja beruflich machst, auch immer gut für die gute Laune.
So. Ja, vielen Dank, kriege ich gleich noch einen roten Kopf hier am Ende.
Ja, schaut da gerne vorbei. Die Collection von dem Wochenende, die wird es geben auf dem Komoot-Profil von The Women All Ride und der wundersamen Fahrradwelt, also wo auch immer ihr hinschauen wollt, da wird es das geben. Es gibt auch noch einen ausführlichen Bericht über die 4 Tage. Da kann man noch mal ein bisschen was nachlesen. Eva hat da ihre Eindrücke geschildert mit dir zusammen. Und die Collection, wenn man, also es gibt auch noch eine Collection mit den geplanten Strecken und so ein paar Streckenvariationen. Die gibt es auch auf The Women All Ride. Also wer die nachfahren möchte, findet da die geplanten Touren und die sind zum Nachfahren natürlich idealer. Die kann man sich dann noch ein bisschen anpassen. Da sind noch die Highlights, die Beschreibung.
Die romantischen Fotos sind in der anderen Collection.
Genau, genau. Ramontik, Ramontik, wie wir hier immer sagen in diesem Haushalt. Ramontik findet ihr dann, genau, mit schönen bebilderten, in den gemachten. Ne? Es gibt immer Collections mit gemachten Touren und Collections mit geplanten Touren. Und in den gemachten, da sind natürlich die Berichte drin und die Bilder und was ihr wie, wann, wo gemacht habt, wo ihr geschlafen habt. Es wird auch interessant, weil das ja in der geplanten anders geplant war, als ihr es tatsächlich gemacht habt. Ja, also kommt ihr über das Podcast-Profil hin, könnt ihr dann auch weiter zu The Women All Ride oder andersrum schauen. Da sind natürlich auch noch mehr spannende Collections hinterlegt. Und dann gibt es natürlich noch die Seite vom Taunus Bikepicking Event. Da könnt ihr natürlich auch alles nochmal nachlesen. Da gibt es Berichte, da gibt es Beschreibungen der Route. Und wie gesagt, am 1.10. ist Anmeldestart für das nächste Jahr. So, ich glaube, ich habe es alles.
Ich würde noch vielleicht kurz was ergänzen. Und zwar würde ich mich ganz gerne nochmal bedanken, auch an alle, die vor Ort waren und mit das Wochenende zu dem gemacht haben, was es dann letztendlich geworden ist. Also von allen, die von organisatorischer Seite dabei waren, als auch die TeilnehmerInnen, die wirklich alle durch die Bank weg echt ja super cool drauf waren und es hat wirklich große Freude gemacht, sich mit jeder von ihnen zu unterhalten und sich auszutauschen. Und ja, das ist natürlich auch immer ein ganz wichtiger Teil daran, in perfekten Rahmenbedingungen mit wirklich tollen Leuten. Ja, ein großartiges Wochenende. Juhu, gerne wieder.
Ja, ja, ich war auch. Ich war ja natürlich auch immer noch als Orga-Mensch mit in den ganzen Gruppen drin. Und natürlich war ich erst sehr traurig. Und dann habe ich mich aber irgendwann einfach nur noch gefreut, weil ich natürlich die ganze Zeit mitlesen konnte und einfach die super Stimmung sich direkt übertragen hat. Also das war auch nach außen sichtbar, wie schön es für euch war.
Ja, perfekt. Ramontische Werbung sozusagen.
Ja, 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 ja. Also, genau. Isabel, Jesko, Isabels Schwester, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, Anne, dann noch so die Haupt-Orga-Menschen, auch nochmal ein spezielles Dankeschön. Also ich glaube, die haben sich selber übertroffen. Pia, die die tollen Bilder gemacht hat.
Ja, großartig.
Pia Razzi auf Instagram, könnt ihr auch mal schauen. Ganz tolle Bilder macht die. So, jetzt haben wir's. Oder?
Ja.
Und alle, die jetzt Fragen haben, Thema Wildcampen, würde ich, glaube ich, auch gerne nochmal drauf eingehen mit jemandem, der sich da so richtig auskennt, was ich glaube. Also es gibt da eben diese Grauzone, aber bin da jetzt gerade auch wieder nicht, weil ich bringe auch immer die Länder durcheinander. Teilweise darf man das, teilweise nicht. Da ich es selber noch nicht gemacht habe, habe ich mich da jetzt auch noch nicht so tief mit beschäftigt. Also es gibt ein paar Themen, glaube ich, die wir noch vertiefen können. Schreibt mir dazu gerne oder gebt mir euer Feedback und ansonsten wünschen wir beide euch allen ganz viel Spaß bei eurem vielleicht ersten Bikepacking-Abenteuer.
Ja, von meiner Seite auch viel Spaß. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Das war schön für mich. Nun konnte ich nicht dabei sein. Ich werde da irgendwie auch noch mal mehr zu sagen. Ich hatte, wie gesagt, oder hab Post-Covid und bin dadurch schon sehr eingeschränkt in dem, was ich so machen kann. Einige Dinge gehen, andere eben nicht. Ich hoffe, das geht bald vorbei. Ich habe das Gefühl, es geht bergauf. Und ja, nun hatte ich aber zumindest die Chance, mit Jule da direkt zu sprechen und sie auszuquetschen. Und jetzt habe ich mittlerweile fast das Gefühl, dass ich auch selbst dabei gewesen bin. Und ich hoffe, euch hat dieses Interview gefallen. Ich versuche ja immer auch verschiedene Themen tatsächlich abzudecken und verschiedene Niveaus, nenne ich es jetzt mal, oder Wissensstände mit einzubeziehen. Und was ich eben auch schon gesagt habe, schickt mir gerne eure Fragen, eure Themenwünsche. Eine Sache noch kurz, wenn ihr mir schreibt und auch die Rezension, die ihr so schreibt, ich lese das alles, aber tatsächlich aufgrund von verschiedenen Post-Covid-Symptomen schaffe ich es tatsächlich gerade nicht, auf alles zu antworten. Ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwie nachholen kann. Also seid mir da nicht böse. Ich lese jede eurer Nachricht und wenn es möglich ist, versuche ich auch zu antworten. Aber nur, dass ihr wisst, das kommt hier alles an. Und ich werde es nur wahrscheinlich nicht schaffen, auf alles zu antworten. Ja, trotzdem gerne weiter machen, weiter teilen. Da freue ich mich riesig drüber, auch über die Kofis, die ich zwischendurch bekomme. Das ist immer so ein kleines, wie so ein kleines Extra-Geschenk. Danke dafür und ja, habt es gut und wir hören uns in 2 Wochen.